Wie schön, gleich ein Antrittsapplaus, das beschwingt. Schön, dass Sie an diesem von der Sonne konkurrenzierten Vormittag hier bei uns sind. Ich möchte nicht zu viel versprechen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das lohnt, denn ich habe zwei großartige Gäste bei mir mit Ian McEwan. Die Fans des Salon Royals wissen schon, das ist ein Ritual, sind es sogar drei, auch wenn Ian McEwan mit großem Bedauern übrigens und aus den üblichen koronalen Gründen nur per Video heute bei uns sein wird. Das heißt, ich begrüße zuerst Live-Gast Liz Hirn. Sie wird vielen oder allen von Ihnen bekannt sein. Liz Hirn ist Philosophin, Publizistin. Sie hat, was mir persönlich besonders gut gefällt, das, wenn man so will, das Motto raus aus dem Elfenbeinturm. Also es ist sicherlich nicht das Einzige, aber eines, womit man sie doch verbindet. Sie ist sehr interessiert auch an internationalem Dialog und Dozentin im Bereich Jugend- und Erwachsenenbildung und wie gesagt in Medien durchaus mit ihren Ansichten, Meinungen und ihrem Denken gut vertreten. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind.
Danke für die Einladung.
Und zu meiner Rechten und das als treuer Begleiter und Gentleman immer als der Zweite vorgestellt, Wolfgang Müller-Funk, Kulturwissenschaftler, Essayist, Philosoph, Autor, Lyriker auch. Auch er ist sozusagen ein internationaler und international tätiger Wissenschaftler, Komparatist und jemand, der sozusagen am interkulturellen Dialog nicht nur interessiert ist, sondern seit vielen, vielen Jahren Teilhabe hat. Ich denke, also ein sehr, sehr schlagkräftiges Duo für meine heutigen Fragen. Ich werde daher, also ihr werdet sehen, ich werde unmögliche Fragen stellen im Sinne von, das kann kein Mensch beantworten, aber gut, ich nehme das als Zeichen der ganz besonderen Wertschätzung. Thema heute ist die Macht der Revolution. Sie wissen ja, Machtspiele sind die Programmatik hier in diesem Herbstzeitraum der Kasematten. Wir haben ja eine Röhre weiter die Hamlet-Geschichte, wo es eine neue Hamlet-Geschichte von Ian McEwan und noch einen Saal weiter Dantons Tod, also das große Revolutionsspiel. Wenn wir uns das Thema anschauen, ich würde drei Aspekte gerne wie immer so ein bisschen beleuchten, die eigentlich fast eine Art chronologische Bausteine des Phänomens Revolution sind, nämlich Unbehagen, Zweifel am Status quo, an einer Situation von einem Einzelnen oder zumeist von einer Gruppe von Menschen oder großen Gruppe, wenn es zur Revolution führt. Dann das Wort selbst, Revolutio, die Umwälzung, was ist das? Und dann, welche Menschen und Mittel braucht es? Welche kann man historisch sehen? Welche haben wir jetzt? Wie hat sich das verändert? Das wäre so ein bisschen unser Gespräch. Ich würde aus dieser Chronologie heraus mit dem Unbehagen an einer Situation, ich glaube, das ist etwas, das wir im Moment stark empfinden. Shakespeare nannte es, die Zeit ist aus den Fugen. Man kann sagen, es ist sie immer, aber doch empfindet man es, glaube ich, gegenwärtig sehr stark. Das heißt, mit dem Zweifel beginnen. Ich habe mich zum Thema Zweifel lange mit Ian McEwan unterhalten und habe ihn gefragt, lieber Ian, der Zweifel, das Unbehagen, wie wird das eigentlich zu einer Art von Tat oder zu einer Art von politischen Tat? In other words, bei Hamlet ist es ja so, dass der Zweifler ewig untätig bleibt, hier in McEwans Variante, aus sehr, sehr gutem Grund. Bei Danton ist das ganz anders, die Zweifler werden zu politischen Tätern. Wie siehst du das?
Yeah, I mean, some doubters, you know, there are many people who think climate change is a joke or a hoax, or who think that vaccines have got chips inside put there by Bill Gates. So they are doubters too. And so we must see that, you know, that doubt is, might be even cast as morally neutral in that respect. But I think the core of your question is best answered by talking about social systems. I mean, in other words, if you have a thought system that is written in stone and becomes a sacred text, then you are lost. you've had it. And I think this applies to many religions. It certainly applied to the Russian Revolution, the October Revolution, which very rapidly solidified into a set of beliefs imposed on people which would not tolerate doubt. And those systems have to remain subtle somehow. They have to allow for voices. And now I think finally that comes round to, if we're talking politically, a free press and a democratic process. I mean, the moment you don't have that, your society, your thought systems become fragile, brittle, and they break in the end. So the fact is that we, from this historical perspective, see Danton on the right side of history and Robespierre as most certainly on the wrong side. It's not much comfort to them, but at least we should be able to draw a lesson from that. When I read of, for example, within a European context, the Hungarian government closing down possibilities of a free press, right within the heart of the European Union, I see almost like a return to where Hungary was in 1960. In other words, a system that will not tolerate doubt, will not tolerate critics, will not tolerate skepticism, and is doomed. It's doomed. But it might take two or three lifetimes. That's no comfort if you're a child born in Russia in 1925. You're going to have a long wait. And even now, I mean, things have also gone backwards there. I've always said that I always want to say finally that the core of all human freedom is free expression. Without that freedom of thought, freedom of expression, without that, nothing else can happen. Practically every freedom we enjoy today in Europe was because someone thought it. And then after thinking it, they or someone else wrote it down. So all those freedoms of assembly, of voting rights and all the rest, the endless struggle to find the right kind of balance and equality between men and women, all come from people thinking and writing and doing it freely or under pressure and bravely.
Ja, wie immer, wenn McEwan über eine Frage nachdenkt, gibt es ein ganzes Meer von Assoziationen. Ihr seid auch gerne natürlich aufgefordert, als freie Denker Ihnen frei zu assoziieren dazu. Ich möchte aber eine Frage auf jeden Fall in den Raum stellen an euch beide. Wie gehen wir oder was habt ihr für Ideen zum Umgang mit Systemen heute, die Zweifel nicht zulassen? Denn das ist ja nicht vorbei, das ist ja nicht mit dem Verschwinden in diesen Erdteilen des Katechismus, des Strengen, nicht zu Ende. Wir haben, also ich erinnere nur an zwei Dinge, einerseits international mit Staaten, mit Phänomenen zu tun, die Zweifel nicht zulassen. Und wir bewegen uns in einer Gesellschaft, das wird ja derzeit viel diskutiert, die sich in Filterblasen anordnet, die Cancel Culture zu einem Schlagwort macht, die also schlicht und ergreifend Zweifel am eigenen Denkgebäude sanktioniert, und zwar auch bis in höchste Ebenen. Das ist jetzt ein großes Feld. Bitte gerne eure Ansichten dazu. Wie geht man damit um? Wie kommt der produktive Zweifel in diese harten Systeme?
Ich glaube, das ist ein Grundproblem, das jetzt viele Menschen, die in der Philosophie oder auch mit Philosophie arbeiten, haben, dass sie in einer Zeit leben, wo der Zweifel sogar gehypt wird. Und wenn man sich jetzt anschaut, die Wurzeln der Philosophie liegen ja auch unter anderem im Zweifel. Ich denke aber dennoch, dass damit ein anderer Zweifel gemeint ist. Habe durch die Krise besser verstanden, warum sehr viele meiner Kollegen, Kolleginnen, die sich mit kritischem Rationalismus befassen, ganz stark in diese Bresche springen, zu sagen, dass wir es hier nicht unbedingt mit einem Zweifel zu tun haben, sondern mit einer Meinung, die wir höher schätzen als zum Beispiel diese Pflicht, auch diese Meinung zu überprüfen, diese eigene Meinung einer vielleicht anderen, fundierteren Meinung gegenüberzustellen. Also ich habe sowieso dieses Gefühl, das wäre jetzt meine Assoziation dazu, dass wir gerade ein Problem haben damit, mit diesem Wort auch Meinungsfreiheit, weil wir Freiheit das verstehen, dass wir einfach alles sagen dürfen. Und das sehe ich aber in diesem Recht nicht impliziert, sondern ich sehe vielmehr auch die Pflicht inhärent, zu überprüfen, was ich da eigentlich sage und von mir gebe. Das gibt dieses schöne Zitat, das ist eh in aller Munde, aber ich finde, es trifft hier sehr schön zu. Es hat möglicherweise, je nach System abhängig, jeder das Recht auf eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Und ich denke, dass es uns anstünde, das betrifft jetzt totalitärere Systeme genauso wie demokratischere Systeme, wobei ich sagen will, demokratisch unter Anführungszeichen, müssten wir uns auch darüber unterhalten, wie weit das zutrifft. Aber ich glaube, daran muss gemessen werden, was Meinungsfreiheit wirklich bedeutet oder die Qualität von Meinungsfreiheit auch.
Den Ball Meinungsfreiheit, weil er, wie auch McEwan sagt und wie immer wieder in diesen Gesprächen vorkommt, so wahnsinnig wichtig ist, greifen wir auf jeden Fall wieder auf. Wolfgang, möchtest du hier weiterspinnen oder an anderen Fragen zum Thema, wie gehen wir damit um, dass wir sehr wohl mit starren Systemen konfrontiert sind?
Ich habe jetzt das Problem, dass ich auf drei Personen reagieren soll.
Aber du wirst es lösen, ich weiß.
Die Kommunikation besteht ja in dem Sprechen miteinander. Ja. Ja. Auch miteinander, daraus kann auch nur ein Zweifel entstehen. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein schlechter Scherz ist, aber der Zweifel und die Zwei haben ja irgendwas miteinander zu tun. Mhm. Das heißt, die sogenannten Corona-Zweifler, ich sage mir bewusst nicht Leugner, das halte ich für ein problematisches Wort, ja, das auch eine Tür zuschlägt, das sind aber keine Zweifler. Ja. Das sind Leute, die ein sehr genaues Weltbild haben, ob das jetzt sehr, sehr weit rechts oder vielleicht auch sehr grün, esoterisch, will ich sagen, links ist. Das ist nicht mit dem philosophischen Zweifel gemeint. Mhm. Damit ist ja doch gemeint, dass der Zweifel, dass ich den anderen ernst nehme. Ja? Mhm. Der andere stellt mich in Zweifel. Ja? Er respektiert mich, aber er stellt mich in Zweifel. Und das scheint mir die Grundsituation zu sein. Mhm. Wenn ich mich in einen Dialog eintrete, auch einen interkulturellen oder einen politischen, dann muss ich damit rechnen, dass mich der Dialog verändert. Ja? Und das ist etwas, was die Corona-Zweifler nicht tun, zum Beispiel. Mhm. Deswegen würde ich meinen, das Wort ist nicht richtig verwendet. Mhm. Ja. Mhm. Der Nachteil vom Zweifler ist, das sieht man ja auch, wenn Danton am Ende anfängt zu zweifeln, dann ist es um ihn geschehen. Mhm. Ja. Dann wird er das Opfer seiner früheren Gewalttätigkeit, interessanterweise. Also der Punkt von der Macht der Revolution besteht ja darin, dass die Logik der Macht, die in der Revolution freigesetzt wird, ja, am Ende mich selber ereilt. Ja. Mhm. Das gilt für die Französische Revolution, das gilt aber auch für die Moskauer Prozesse und Ähnlichem. Mhm. Und wir haben angefangen, an der Revolution zu zweifeln. Ich erinnere nur an das Jahr 1989. Das war 200 Jahre französische Revolution. Mhm. Ja. Und zum ersten Mal war eine dominante Mehrheit von nicht konservativen Historikern, eher Liberalen, Linksliberalen, der Meinung, dass es notwendig wäre, sozusagen die Schattenseiten dieser Revolution weit über die Terror hinaus zu bearbeiten. Ja? Mhm. Also von daher ist dieses Thema Dantons Tod von ganz zentraler Bedeutung, würde ich meinen.
Ich glaube, dass neben dem tatsächlich eleganten Trippelschlag, du hast tatsächlich auf alle drei geantwortet, es bemerkenswert ist oder weiterverfolgenswert der Gedanke oder die Feststellung, dass unser Blick auf Revolutionen Du nennst das Jahr 89, aber ich würde mal sagen, das ist ein Prozess, der nicht aufhört oder sich gerade ständig verändert, sich definitiv verändert hat. Also wenn man so noch Beatles-Schlager aus One Hour Revolution und so weiter.
Ja, das sollte ja die andere Revolution sein. Das sollte ja die leise sein. Also unser Misstrauen gegenüber den lauten politischen Revolutionen, die Macht kommt aus den Gewehrläufen, damit ging man noch in den 60er und Anfang der 70er Jahre auf die Straße. Da sind wir doch sehr, sehr ernüchtert. Und es ist ja kein Zufall, dass wir diese Revolutionen von 89, wenn überhaupt als Revolution, als samtere Revolutionen, also das sollte was anderes sein. Wir haben einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Und die wirklichen Revolutionen sind vielleicht auch die viel leiseren. Ja? Es gibt ja mehrere europäische Länder, die ohne französische Revolution heute eine Demokratie sind. Selbst wenn sie einen König haben wie die Schweden oder die Niederländer, würde man nicht sagen, das sind schlechtere Demokratien, als die aus der französischen Revolution hervorgegangen. Es ist nicht ein Muss. Die gewalttätige Revolution ist nicht ein Muss, aber sie hat uns lange fasziniert. Ja? Ich komme jetzt von einem Symposium, das gestern zu Ende gegangen ist, über Manes Sperber. Ja. Und da haben wir natürlich genau über diese Fragen gesprochen. Und warum wir uns heute eigentlich einig sind, dass es gut ist, diese Gewaltenteilung und dass die Macht nicht aus den Gewehrläufen kommen soll. Das ist etwas, was eine Art von Common Sense ist.
Was wieder einen Zwiespalt aufmacht. Ja? Also mal zum einen, wenn man sich anschaut, was ist nach der Französischen Revolution passiert, und dann sieht man in einem gewissen Abstand Napoleon. Also war die Französische Revolution kurz, so nicht diese Antwort auf all diese sozialen Probleme, oder zumindest hat sie nicht gewisse Grundproblematiken gelöst, die schon vor der Revolution eigentlich die quälenden oder ausschlaggebenden waren. Mir gefällt der Ausdruck sanfte Revolution gar nicht gut. Ich glaube, sie trifft nicht den Punkt, weil eine Revolution immer eine Absolutsetzung ist. Schon allein deshalb kann ich sie nicht anzweifeln. Es hat immer was Religiöses an sich. Also es gibt immer dieses Endziel, diese Endvorstellung. Ja? Also nicht nur bei Marx, dann später mit diesem nach dieser Klassenrevolution löst sich's dann auf quasi, und wir haben diese klassenlose Gesellschaft als Endziel der Geschichte. Wir haben das in ganz, ganz vielen Revolutionen auch davor, können wir dieses Motiv erkennen. Mir gefällt da besser der Ansatz von Camus in den 60ern. Gerade Sartre, der wieder zu einer Revolution aufrufen will, gerade im Angesicht damals in den 60ern, 50er, 60ern, der Algerienkrieg, Frankreich und Algerien im Clinch mit großen kolonialen Verbrechen etc., wo sich dann quasi so dieser Diskurs ergab, ja, Sartre oder Camus. Ja? Also sagen wir, wenn wir wirklich eine Veränderung wollen, wie radikal müssen wir sein, müssen wir Gewalt in Kauf nehmen, weil sich sonst eben nichts ändern kann, oder gehen wir in Richtung Camus, dass wir sagen, wir können nicht Opfer als Mittel zu einem höheren Zweck einsetzen, das würde unsere eigene Idee korrumpieren. Und spannend ist jetzt für mich zu sehen, also jetzt auch wie in der Corona-Krise die Black Lives Matter Proteste losgegangen ist etc., ich meine, wie da versucht wird, auch zwischen diesen zwei Polen einen Weg zu finden. Jetzt ist die Frage tatsächlich, was ist jetzt effektiver? Vielleicht ein bisschen provokant. Ja? Also ist es tatsächlich für eine Gesellschaft, die sich eingerichtet hat in Ungerechtigkeiten, kann ich die wirklich verändern, indem ich versuche, Bewusstseinsänderung herbeizuführen? Dauert das nicht einfach zu lange? Oder muss ich sagen, wenn wir wirklich sagen, wir wollen von Klimazielen erreichen bis soziale Veränderungen, wir müssen da hart durchgreifen und einfach unliebsame Entscheidungen auch politisch treffen. Und ich finde, diese Frage ist überhaupt nicht gelöst und wird auch so von der Politik, auch von Regierungen, nicht wirklich adressiert, aber stellt sich halt wieder immer in verschiedenen Segmenten der Gesellschaft.
Neu. Jetzt gebe ich zurück, weil Sie so natürlich auch erfreulich konkret oder, wie Sie richtig sagen, provokant diese Frage stellen. Das ist die ewige Frage. Das ist genau die Frage, um die Robespierre und Danton ringen, und zwar auf allerhöchstem Niveau, und natürlich keine Antwort finden. Mit dem Unterschied, dass man sagen könnte, und das kommt übrigens in Essays, ich habe das große Vergnügen am übrigens schwer empfohlenen Büchertisch von Max Huber sozusagen nachzuladen. Meine Schriften, es sind auch übrigens die Werke von Wolfgang Müller-Funk und Lis Hirn dort zu bekommen. Ihr beide sozusagen ja darüber geschrieben, über diese Ambivalenz, ja, also genau über diese Frage. Wie kommt das Neue in die Welt, ohne einen Kollateralschaden à la Saint-Just zu haben. Also das ist ja sozusagen der wirklich der böse Held. Man nannte ihn auch den Engel der Revolution, aber es war ein sehr schwarzer Engel der Revolution, um in dem Bild zu bleiben, der sagt, na ja, mein Gott, also wenn der Gang der Geschichte schneller läuft, dann ist es doch logisch, dass mehr Menschen außer Atem kommen. Diese Rede hört sich lückenlos überzeugend an, bis man am Ende der Rede, Sie werden das erleben oder haben es schon erlebt in Dantons Tod, denkt, oh mein Gott, wem habe ich gerade zugenickt? Das heißt, eine konkrete Rückfrage würde jetzt an euch beide vielleicht, große Frage, ich weiß, würde die Politik auf die Idee kommen, und sagen, es ist doch super, genau über die Frage richten wir einen Think Tank ein. Und wir holen Liz Hirn und Wolfgang Müller-Funk. Und es würde ein Hands-on-Politiker sagen, na gut, so ist es, wie Sie beschreiben, das habe ich auch schon verstanden. Was ist die Lösung? Oder anders gesagt, die Karten kennt niemand. Was würden Sie mir empfehlen auf diesem Weg zwischen dem Kollateralschaden der Gewalt und dem Kollateralschaden der Nichtveränderung angesichts einer 5-vor-12-Situation. Bitte Ihr Vorschlag. Ich spiele jetzt den lösungssüchtigen Politiker.
Ich würde mal typisch philosophisch versuchen, mich mal kurz so ins Nachdenken bringen zu können und ein bisschen eine Zeit zu gewinnen. Ich würde zwei Zitate bringen, die, finde ich, sehr unterschiedliche Herangehensweisen beschreiben, also wie wir den Menschen sehen können und wie wir auch die Entwicklung in einer Gesellschaft verstehen können. Ich habe vorher schon Sartre und Camus erwähnt, sie erscheinen mir hier sehr passend zu sein. Sartre hat in dem Buch von Franz Fanon, das ein ziemlicher Aufreger war, damals in Frankreich, Die Verdammten dieser Erde. Fanon war ein französischer, oder besser gesagt ein Überseefranzose, könnte man schon sagen, Psychiater, Soldat, im Einsatz dann in Algerien, wo er sowohl die Unterdrücker, wie er es nennt, als auch die traumatisierte Bevölkerung psychiatrisch betreut, hat dieses Buch geschrieben, ein Appell, sich gegen Europa zu stemmen und auch gegen den Kolonialismus zu stemmen. Das wäre jetzt gar nicht so revolutionär gewesen in den 60ern, wenn nicht der Sartre das Vorwort dazu geschrieben hätte. Mhm. Und das hat wirklich Eindruck gemacht, denn wesentlich radikaler als Fanon bringt Sartre auf den Punkt, in dem er schreibt, einen Europäer erschlagen heißt, zwei Fliegen mit einer Klappe haben. Und überbleibt ein toter Mensch und ein freier Mensch. Ab dem Zeitpunkt ging ein Kampf los, was dieses Zitat denn zu bedeuten hat und was das auch für die Rolle Europas inklusive Menschenrechte, unserer geliebten Menschenrechte in Zukunft für die Welt bedeuten wird. Camus hat sehr eindeutig darauf geantwortet mit der anderen Fragestellung, die ich da reinwerfen wollen würde, und zwar indem er schreibt oder auch als Antwort auf Sartre schreibt, ein Mensch muss natürlich kämpfen, aber wenn es damit endet, dass er nichts mehr liebt, wofür ist dann das Kämpfen gut? Und ich glaube, da treffen sich zwei sehr, sehr konträre Positionen. Die eine, die sich sehr stark auf ein Ziel und auf einen Zweck eines Ideals richtet, wie es sein könnte, also mit einer Utopie spielt, von der wir nicht wissen, ob sie eintrifft. Und jemand, der mit einer sehr gegenwärtigen Situation spielt, nämlich mit den Menschen arbeitet, die gerade hier leiblich vor ihm sind und die diese Gewalt erdulden oder diese Gewalt auch ausüben müssen. Und diese Frage mit der Liebe ist nicht romantisch gemeint, sondern ist das, was wir heute oder seit 1,5 Jahren ständig im Durchlauf haben, nämlich dieses Berufen auf Solidarität, das hier sehr ernst gemeint ist, weil diese Solidarität tatsächlich bedeutet, dass ich dem anderen nicht Gewalt antue und dass ich aktiv versuche, Schaden abzuwenden. Mhm. Das klingt jetzt sehr lieb, ist aber überhaupt nicht lieb gemeint, sondern entspringt den Logiken von einer Analyse von den Revolutionen vom 17. bis zum 20. Jahrhundert hinauf, die Camus sehr, sehr benebelt durchgeführt hat. Also er, würde ich sagen, ist einer der Ersten, der wirklich versucht, der Logik dieser Revolutionen etwas vielleicht nicht entgegenzuhalten, sondern sie auch aufzumachen und wirklich der Menschen der Revolte eine profunde Analyse dieser Revolutionen und dieser Wertigkeiten auch zeigt, darlegt.
Führt mich zu einer anderen Frage, die ich aber nicht stelle, ohne dich dem fröhlichen Politiker zu stellen, der sagt, welcher Weg, welche Richtung?
Ja, es scheint ja, die gute Nachricht scheint zu sein, diese klassischen Revolutionen sind gemacht worden von Gewaltanbetern. Mhm. Nicht von Menschen, die sagen, das ist ein Notwehrargument, ja, sondern sie wollen sozusagen der Durchschlagskraft die Revolution dadurch verstärken, dass Gewalt immer etwas präsent ist. Und das ist der Grund, warum das in Tyrannis umschlägt. Neben dem Gesichtspunkt, dass es ein totalitäres System in sich selber ist. Mhm. Und das Blöde an der Geschichte ist natürlich, dass du Gewalt anwendest, und plötzlich stehst du vor dem Nichts. Ja? Und es ist interessant, wenn man zum Beispiel Köstler die Sonnenfinsternis anschaut, ich nehme jetzt bewusst mal die andere große Revolution, die glauben an nichts mehr. Das heißt, die Gewalt hat sozusagen alles, was an Tugend in Anführungszeichen da war, pulverisiert. Mhm. Ja? Und Stalin hat natürlich recht und Robespierre, das sind keine Revolutionäre mehr, sondern das sind Revolutionäre, die sich selber vernichtet haben.
Sie sind
und deswegen
Logiker.
Ist die Perspektive natürlich von Camus diejenige, die zukunftsträchtiger ist. Und es ist kein Zufall, dass Václav Havel, der dieses Buch Die Macht der Ohnmächtigen geschrieben hat, das auf Deutsch In der Wahrheit Leben heißt, aber der ursprüngliche Titel Die Macht der Machtlosen gefällt mir eigentlich besser, weil versucht wird, eine Quadratur des Kreises zustande zu bringen, nämlich eine Transformation in eine Gesellschaft, die anders sein soll und das aber ohne diesen Gewaltmechanismus in Gang zu setzen. Ja. Mhm. Und es sind bestimmte historische Gegebenheiten, die das überhaupt möglich gemacht haben. Aber man kann sagen, seit 1945, wenn ich jetzt von Jugoslawien mal absehe, aber das war kein ideologischer Bürgerkrieg, das war, ist eine andere Geschichte. Ja. Die Übergänge, die Transition Griechenlands, Portugals, Spaniens und die Transition der osteuropäischen Gesellschaften sind mehr oder weniger, gut, der Ceausescu hat seinen Kopf eingebüßt, aber im grosso modo ist das friedlich vergangen. Das ist sozusagen schon eine Einsicht, die wir haben, dass das ein Irrweg ist. Es gibt keine Garantie, dass nicht Leute wieder, Gewalt stimmt, ist faszinierend. Ja. Sie ist faszinierend, weil sie etwas verspricht, ja, dass in 0, nix alles anders wird und wenn man nur die Bösen vernichtet und die Feinde und die unterwegs schlapp machen, dann kommt man hin. Wir wissen aber, dass man nirgendwo ankommt heute. Diese historische Erfahrung ist unverzichtbar wichtig.
Was aber bleibt, wenn man den Advocatus oder die Advocata Diaboli zu spielen, ist das Phänomen dessen, dass es natürlich diese Art von Gewalt und Gewaltmensch gibt. Danton wird sagen, für Revolutionen sind Menschen wie ich unerlässlich. Auf meiner Stirn schwebt das Genie der Freiheit. So, redet über Freiheit, nicht über ich bin der Machtmensch, der er dennoch ist. Aber das Interessante an Dantons Tod und die größere Schwierigkeit als das, glaube ich, vollkommen konsensuale Ablehnen von Gewalt an sich, auch aus den historischen Gründen, die hier genannt wurden, ist doch, dass am Beispiel von Büchner, der das ja unglaublich genau untersucht hat und eben auch psychologisch genau untersucht hat, zwei Menschen, die überhaupt keine Gewaltmenschen sind, also ich meine, soweit man das von irgendjemand behaupten kann, aber das könnte man zunächst, das sind Anwälte. Ja, das sind hochgebildete, in gewisser Weise, beide haben sogar philanthropische Anteile.
Ist auch ein Vorurteil, dass nicht intellektuell sind. Nein,
darauf will ich ganz
können.
Raus. Juristen, ja, die sich absolut zunächst in einem Rechtsrahmen bewegen, um ein definitives Unrecht, also ich sage nur das Unrecht an den, wie ein anderer großer Autor nennt, an den Miserable, versuchen, in ein neues System zu gießen. Darüber, das ist ja unbestritten und das wissen wir ja alle, dass daraus der Terror, also die Gewaltherrschaft entsteht, die war aber nicht geplant, sondern das ganze Stück geht darum, dass diese beiden Leute darum ringen, wie es nur geschehen konnte, was sie dem jetzt entgegensetzen. Danton sagt, nichts, ich bleibe stehen, das ist das Einzige, was ich machen kann. Der andere sagt, wenn du jetzt stehen bleibst, ist die soziale Revolution, die wir, um ein gängiges Beispiel zu nennen, den Frauen in Afghanistan versprochen haben. Die ist nicht zu Ende, ganz im Gegenteil, überhaupt nicht. Was machen wir denn jetzt? Und der eine sagt, stehen bleiben, und der andere sagt, das geht ja gar nicht. Dann lösen wir unser Versprechen nicht ein. Das heißt, so einfach ist das nicht, sondern da gibt es Gründe, warum diese Menschen etwas revolutionär, etwas gänzlich umwälzen wollen. Und die Frage des fröhlichen Politikers wäre nach wie vor, wie kann denn das, oder gibt es Denkwege, außer gewaltvoll soll es nicht sein, wie die soziale Revolution, also sagen wir mal die soziale Gerechtigkeit, die Geschlechtergerechtigkeit in Gang gesetzt werden kann, ohne oder mit vergleichsweise geringerem Kollateralschaden. Das haben sich ja auch schon die gefragt und sind zu keiner Lösung gekommen.
Ja, wobei jetzt, weil jetzt gerade angesprochen wurde, dass die beiden ja eigentlich Juristen sind, ist mir sofort Max Weber und seine kurze, aber sehr eindrucksvolle Schrift Politik als Beruf eingefallen, ja, wo er quasi den Typus des modernen Berufspolitikers als genau den beschreibt, also jemanden, der einfach auch vom Recht kommt und alles sozusagen sein politisches Handeln davon ableiten kann. Aber das Spannende ist, deshalb nochmal, ich komme nochmal zu den Logikern zurück, auch Logikern des Rechts, die beide sind, ja, also Danton auch, ja, ist genau diese Sache, okay, wenn ich in einem Revolutionsszenario mich befinde, dann gibt es eine Logik des Mordes nämlich, weil Gewaltausübung heißt dann, dass ich auch eine logische Begründung habe oder eine logische Legitimation habe, warum ich jemanden das Leben nehme, den ich als etwas klassifizieren muss, den ich als Feind der Revolution sehen muss oder als Unterdrücker oder was auch immer. Also ich habe eine eindeutige Deklaration, ja. Und ich habe auch nicht die Wahl zu sagen, ich mache ihn jetzt halbtot, sondern er ist tot. Also ich muss ihn als das gänzlich andere machen. Und ich finde, der wesentlich schwierigere Weg ist, die Ambivalenz zu fassen, wie der Vorschlag mit der Revolte ist. So, jetzt wäre die Herausforderung für einen Politiker, wie geht er mit der Ambivalenz um? Also all diese Figuren, auch sich selber. Aber noch eine viel wichtigere Frage ist, wie definiert er überhaupt die Unterdrückten, die er befreien will? Also ich halte gerade diese Position, wir sind jetzt Juristen, wir schauen jetzt drauf und sagen, das sind jetzt die Unterdrückten, für eine sehr problematische und sehr hierarchische Vorgangsweise. Mhm. Also es wird ja auch nicht gefragt, hättet ihr jetzt gern Gewalt, sondern es wird getan und es wird bestimmt, die sind jetzt unterdrückt und die müssen wir jetzt befreien. Also auch, ich finde schon allein diese Herangehensweise, Befreiung vorzuschlagen, ist einmal Befreiung von was? Und im Anblick einer Revolution, die geschichtlichen Notwendigkeiten auch zu folgen scheint, zumindest wird sie so propagiert und legitimiert, wo ist da überhaupt meine Freiheit? Also ich sehe da einen großen Widerspruch zwischen dieser Propaganda der Freiheit, die ausgelebt werden muss, und einem geschichtlichen Endziel, das notwendigerweise eintreten muss. Also dieser Widerspruch wurde für mich noch von keiner Revolution annähernd aufgelöst, sondern scheint mir wie ein Propagandamittel zu sein, um mobilisieren zu können. Aber diese Freiheit bleibt immer irgendwo im Raum schwebend stehen als vielleicht essentially contested concept, aber keiner kann es wirklich definieren. Es ist aber auch, wir sehen es auch jetzt bei all diesen Fragen, wenn es um Freiheit geht, es ist weder Fisch noch Fleisch. Mhm. Es ist ein Begriff, unter dem jeder was versteht und unglaublich leicht zu instrumentalisieren, aber es ist nichts dahinter. Mhm. Und ich glaube, das ist, was auch Camus sagt, auch hinter dieser Revolution ist in Wirklichkeit nichts. Mhm. Es gibt dieses Endziel nicht, wir wissen nicht, ob wir es erreichen. Wir sind bereit zu opfern auf ein Ziel hin, von dem wir nicht wissen, ob es eintreffen wird. Mhm. Wie können wir den Mord legitimieren im Angesicht dieser Situation?
Das fragen sich ja übrigens, das ist die Kernfrage, die sich in den großen Monologen die beiden stellen, die aber, und dann gebe ich gleich vielleicht mit diesem kleinen Schlenker an dich weiter, natürlich, und das war ja das absolute Novum und das plagierte und auch unglücklich plagierte Novum der französischen Revolution, dass es tatsächlich in kürzester Zeit um die Erneuerung einer Gesellschaft ging. Das ist de facto so, die dann zur Aufklärung und so weiter geführt hat, und der schlaue, unglaubliche 23-jährige Büchner lässt ja das Stück genau so beginnen, dass nämlich sowohl Robespierre auf der Straße als auch Danton in der Kneipe bzw. im Bordell, womit die Figuren auch schon gezeichnet werden, mit dem Volk spricht, das hinkend, stinkend, zahnlos, tatsächlich als sehr offensichtlich die Benachteiligten eines Feudalsystems berechtigt sich an diese Leute wenden. Also das ist keine imaginierte Menge, die da verteidigen. Und sie haben auch, mag der Unterschied zur heutigen Politik sein, ein unglaubliches Nahverhältnis zu dieser realen Menge. Mhm.
Wir gebrauchen ja das Wort Revolution in einem sehr schillernden Sinn. Wir haben schon gesprochen über die samtene Revolution. Ja. Ich teile das partiell, diese Kritik. Es hat sich aber einfach sozusagen im Sinn einer gewaltlosen Revolution durchgesetzt. Aber wir sprechen auch von der industriellen Revolution, von der sexuellen Revolution. Und das sind keine Revolutionen, dass man am Tag so und so beschließt, ab morgen sind alle gleich und die Gendergerechtigkeit ist hergestellt, sondern das sind prozessuale Dinge. Mhm. Die sind ungeheuer kompliziert, die sind gar nicht intentional unbedingt. Aber ich würde sagen, und das war auch die Meinung der Frauenbewegung nach 68, dass die Antibabypille, die man heute aus verschiedenen Gründen, die skeptisch gegenübersteht, dass das eine Revolution ermöglicht hat, die breit war, dass es plötzlich möglich würde, mich zu entscheiden, dass ich trennen konnte die Reproduktion, meine Reproduktion als Frau von meiner Lust, von meinem Begehren, von meiner erotischen Ding. Das ist eine enorme Revolution zum Beispiel gewesen. Es gibt viele solcher Revolutionen. Ja. Und die haben aber den Nachteil, dass sie, das würde ich jetzt als Kulturwissenschaftler argumentieren, dass viele dieser Revolutionen, weil sie auch eine kulturell amalgamiert sind, und die Person direkt affichieren, ja, dass die viel länger dauern. Ja. Wir müssen damit rechnen, dass das Aushandeln zwischen Männern und Frauen, und da geht es natürlich auch um Machtpositionen, aber nicht nur, dass das länger dauert, dass das Rückschläge hat und so weiter und dass man nicht, aber der Feminismus ist meiner Ansicht nach ein sehr guter Beweis, dass es anders möglich ist. Es ist sozusagen auch ein historischer Wendepunkt. Das ist ein Staffellauf, der über viele Zeiten sind. Die Frauen sind in der Revolte nach wie vor an bestimmten Punkten. Und es ist ein anderes Modell als diese Vorstellung, diese Obsession. Man könnte damit, dass man den König dem Kopf abschlägt, das Problem autoritärer Herrschaft zum Beispiel beenden. Das dauert viel länger, ja, weil wir wissen aus der Psychoanalyse und aus allen anderen einschlägigen Theorien, und da fällt mir auch noch mal Sperber ein, der genau sagt, dass diese Art von Tyrann, der eigentlich an etwas leidet, individualpsychologisch betrachtet, sich verschränkt mit Menschen, die auch dieses Problem haben. Mhm. Woher sollen die Leute dieses Selbstbewusstsein zum Zweifel, zum freien Handeln haben? Das muss ja irgendwie erlernt werden. Und das passiert in Familie, in Schule und Ähnlichem. Mhm. Ja. Und deswegen sind wir so erstaunt, was ist nach 80 Jahren Oktoberrevolution, da hat man die Kirchen vernichtet, alles wollte man beseitigen. Heute ist die orthodoxe Kirche mächtiger als die katholische Kirche in Österreich. Ja. Ja. Also das sind nur so ein paar Beispiele.
Bedeutet das denn, und da würde ich dann, glaube ich, passt eine Stelle in diesem schönen Buch von Liz Hirn, Wer braucht Superhelden, sehr gut, um die Frage nochmal zu vertiefen, bedeutet das denn, jenes, was Ian McEwan mit einem gewissen melancholischen Gesichtsausdruck gegen Ende seines Videos sagt, nämlich, tja, denen, die aber zu dieser Zeit dort leben, also ich sage jetzt mal wieder mal die Frauen in Afghanistan im Moment, ja, nützt das halt nichts. Also klar ist der Konkurrent der Revolution die Reform und die Evolution. Nur die brauchen beide unglaublich lang. Was bedeutet das für die, um jetzt wirklich einen großen Theater oder einen literarischen Begriff für die Verdammten dieser Erde oder für die Miserable oder wie auch immer, wer auch immer, und die sind real, ob man wie auch immer, wie sie jetzt definieren wollen, was bedeutet es für sie? Und das finde ich diese Stelle sehr, sehr schön. Übrigens eine Stelle, in der Sie, das war mir gar nicht klar, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung, Wolfgang Müller-Funk zitieren. Es ist aber nicht der einzige Grund, warum wir die jetzt lesen. Sondern es ist eine Stelle, da geht es ganz genau um diesen Zeitfaktor oder um, was ich einen ganz, 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 ganz wichtigen Begriff finde, in dem Kontext, den Sie bearbeiten, von mehreren Seiten übrigens, Zeit und Geduld. Vielleicht, wenn Sie da sich im Angesicht ruhig gerne bis hier.
Okay.
Dann sieht man so ein bisschen den Kontext.
Okay. Darf ich noch eins hinzufügen?
Ja, unbedingt.
Weil wir gerade die Zeit angesprochen haben. Es ist auch die Ökonomie wesentlich wichtiger für die Frage, kann ich eine Revolution umsetzen? Also ich finde, dass wenn man sich von Marx was mitnehmen kann, dann dieses Element dieser Wichtigkeit des Ökonomischen ist. Weil wer kann eine Revolution durchstehen, wer kann sie ausrichten? Das hat auch damit zu tun, wie kann ich Ressourcen generieren, um die Revolution durchzubringen und von welcher Stellung komme ich rein? Dass das jetzt für die klassischen, in unserer Vorstellungskraft, Arbeiterinnen und Arbeiter wesentlich schwieriger ist, diese Ressourcen, diese Zeit zu haben, ist vollkommen klar. Ja. Also ein großes Problem, glaube ich, ist auch, dass die Gruppe, die damit angesprochen ist, diese Ressourcen für die Revolution eigentlich nicht hat, außer die Krise ist dermaßen stark, wie jetzt zum Beispiel Frankreich, Hungersnöte etc., dass man bis zum Äußersten gedrängt ist. Mhm. Die Frage ist eigentlich interessant, dass es so lange gedauert hat, bis sie losgegangen ist. Mhm. Gut.
Was aktueller Marxismus ist, ist ein Realismus, würde ich sagen.
ich fürchte auch, ja. Ja. Sich im Angesicht politischer Extremismen, ökologischer Gefahren wie der Klimakrise, fortschreitender digitaler Überwachung und einer immer weiter auseinandergehenden Schere zwischen Arm und Reich sowie den Generationen geduldig zu verhalten, ist durchaus unvernünftig. Geduld muss man sich nämlich leisten können. Sie kann bei zu langer Verzögerung zu einem erhöhten Konfliktpotenzial führen, wie die Spannungen zwischen den Generationen seit den ersten Schulstreiks von Fridays for Future zeigen. Zitat: Die bisher unpolitischen Kinder, die unschuldigen Opfer der drohenden Klimakatastrophe, sie gehen auf die Straße, beschämen uns und vor allem die untätige Politik, die nichts weiterbringt. Mehr Druck lässt sich kaum aufbauen. Die Erzählung hat freilich einige Schönheitsfehler. Nicht nur sind die ökologischen Fußstapfen reise- und konsumfreudiger junger Menschen höher als jene der älteren Generation, so Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk. Sie kaschiert auch, dass die wirkliche oder vermeintliche Untätigkeit der Politik tiefere Ursachen hat, die mit nationalen und internationalen Interessenskonflikten, mit unserem Lebensstil und mit unserer Produktionsweise zu tun haben. Zitat Ende. Blöd also, wenn man keine Zeit mehr hat. Ungeduld hat viel mit Ökonomie zu tun und da ist Zeit Geld, also ein entscheidender Faktor. Dauern Verhandlungen zu lange, schrumpft der zu verteilende Kuchen. Ungeduldig sind vor allem diejenigen, die die höheren Kosten des Wartens zu spüren bekommen. Sie müssen sich kompromissfähiger geben als diejenigen, die mit geringeren Kosten des Wartens rechnen und sich somit mehr Geduld im Verhandlungsprozess erlauben können. Beim Warten geht immer etwas verloren. Chancen, Ressourcen und Leben. Die Jungen können nicht mehr Geduld haben, da sie mit den Folgen gesellschaftlicher und politischer Unvernunft zukünftig leben werden. Wenn wir ihre Ungeduld als positive Kraft unterschätzen, haben wir nicht gut genug nachgedacht. Sie könnte die neue Tugend des zivilen und ökologischen Ungehorsams werden. Verleugnen wir sie weiterhin, wird sie irgendwann in einen unkontrollierbaren Zorn umschlagen, von dem wir im alten griechischen Mythos der Ilias gewarnt werden. Ein durchaus vernünftig erscheinender Zorn im Angesicht des Fakts, dass die Emissionen zugenommen haben. Seit der ersten COP 1995 in Berlin sind die CO2-Emissionen weltweit nicht etwa gesunken, sondern von 23 auf 37 Milliarden Tonnen gestiegen. Für echten Klimaschutz muss der Ausstoß laut UN-Klimarat zwischen 2010 und 2030 um 45% sinken. Dann, nach Berechnungen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, in jedem Jahrzehnt bis 2050 weiter halbiert werden. Die derzeitigen Entwicklungen sehen alles andere als vielversprechend aus. Während ein winziger Teil der Weltbevölkerung in den kapitalistischen Zentren des globalen Nordens einen immensen Rohstoff- und Energieverbrauch hat, lebt ein Großteil der Weltbevölkerung in Ländern des globalen Südens weit unter dem Verbrauchsdurchschnitt des Nordens. Sie bezahlen den Preis für den Energiehunger der Industriestaaten, zu denen sie selbst, Klammer, noch, Klammer zu, nicht gehören.
Mhm. Ja, ich hätte dann eine Frage von einem Wort, das ich interessiert. Also ich würde gerne über die Geduld sprechen. Wie kann man damit umgehen? Ja? Vielleicht ein bisschen euch in Dialog bringen zu dem erwähnten Zitat. Und der vernünftig erscheinende Zorn. Wir hatten, ist mir natürlich aufgefallen, wir hatten
vor vielen Jahren diskutiert.
Eine größere Veranstaltungsserie zum Thema Zorn gehabt und waren übrigens wir beide sehr unterschiedlicher Ansicht, was uns dann aber sehr lang zusammengebracht hat, dass wir dieser unterschiedlichen Ansicht waren.
Ich habe gesagt, ich fürchte mich vor dem Zorn und ich fürchte mich auch vor der Eile. Ja? Mhm. Also ich verstehe schon, dass man die Geduld, und wir sprechen jetzt wieder über Zeit und zukünftige Zeit. Ja? Mhm. Also in welcher Zeit kann man das erledigen? Denn es ist ja zweifelsfrei, dass wir ökologische Probleme haben. Übrigens nicht nur Klimaprobleme. Ja. Nicht nur Klimaprobleme. Ich hörte gerade, wie ich nach Wiener Neustadt gefahren bin mit meiner Frau, wie viele Tonnen Elektrobatterien, die man überhaupt nicht entsorgen kann, ja, herumführen. Dann überlege ich mir, es würden alle Benzinautos jetzt durch diese wahnsinnigen Elektroautos. Also das Problem der Ungeduld könnte auch sein, dass wir uns Pseudolösungen einhandeln, die auf den ersten Blick sehr gut aussehen und die Politik so ein bisschen die Politik sich freischwimmen kann gegenüber Friday for Future. Das ist jetzt ja nur ein Name, der dafür steht. Und die andere ist auch, was man bei Transformation und Revolutionen beachten muss, sind Dinge, an die man gar nicht gedacht hat, was das für Folgen hat. Ja? Und ich habe schon Angst, oder ich sehe das Problem, dass man sowohl die sozialen Verwerfungen verhindern muss, als auch wirkungsvoll ökologisch handeln muss. Und das muss man aushandeln. Mhm. Das hat ja den Wolfgang Harich seinerzeit in der ersten ökologischen Turn dazu gebracht, dass er gesagt hat, ja, also diktatorische Regime können das wahrscheinlich viel besser lösen, die ökologischen Probleme. Mhm. Zehn Jahre nachdem Harich das geschrieben hat, war das over. Ja. Mhm. Wir kommen nicht umhin zu sagen, vielleicht ist es besser, selbst wenn... Ich sehe jetzt mal davon ab, dass es vielleicht nicht im Süden die meisten Umweltverschmutzer oder Klimaagenten gibt, aber doch in Indien, in China, in Teilen von Südamerika, da sieht das schon ganz, ganz anders aus. Also auch Stichwort Urwald und so. Und da ist das Problem, es ist auch ein globales Problem. Das heißt also, das Aushandeln ist ja nicht nur ein Aushandeln sozusagen in der bewährten Sozialpartnerschaft, wie wir das haben. Das heißt also jetzt halt nicht die Konservativen mit den Linken, sondern die Linken mit den Grünen das aushandeln müssten und was weiß ich, sondern dass es eine globale Geschichte ist. Und die andere Frage ist, wer könnte die tragende Schicht sein, die die Veränderung annimmt? Ja? Also die ökonomischen, ohne die ökonomischen Mächte ist eine solche Transformation ja auch undenkbar. Ja? Mhm. Und wenn im Zuge einer solchen Umgestaltung, das ist eine Transformation, ja? Keine Revolution, wir werden wahrscheinlich nicht auf die Straße gehen und uns gegenseitig umbringen.
Die haben keinen Feind, ne? Also die Erde können wir nicht erschießen.
Es gibt Unbehagen an der Politik, genau. Aber das ist eine oberflächliche, das haben Sie ja selber gesagt. Und ich fürchte, dass all das führt zu Verlangsamungsmechanismen, ja. Und die Politik wird nichts anderes übrig haben, als zu erklären, warum es so schnell nicht gehen kann. Ja? Und das andere ist, natürlich steckt in dieser ökologischen Geschichte etwas, wovor ich mich sehr fürchte. Das ist so ein apokalyptisches Narrativ. Ich kann mich erinnern, als junger Mensch haben wir über Waldsterben gesprochen. Und dann wurde gesagt, es ist nicht 5 vor 12, schon 5 nach 12. Und in zehn Jahren gibt es in Österreich keine Bäume mehr. Ja? Mhm. Das haben ernsthafte Leute ausgesprochen. Und diese permanente apokalyptische Hammer, ja, das halte ich für ein wirksames wie gefährliches Instrument.
Ja, das sehe ich auch so. Und weil dieses apokalyptische Narrativ scheinbar eines ist, das zieht sich ja durch die Kulturgeschichte durch. Ist ja nicht die erste Zeit, wo wir irgendwie apokalyptisch waren. Und im 20. Jahrhundert mit Atombombe etc. Also wir hatten schon öfters diese Narrative. Ja? Die habe ich jetzt noch nicht miterlebt, aber ich kenne es aus Erzählungen, auch von meinen Großeltern noch, dass es ein Angstfaktor war, dass quasi das Weltende durch die Atombombe möglicherweise hergeführt wird. Gut, aber spannend an dieser Geschichte ist, egal jetzt, ob es um Waldsterben geht oder all diese auch politischen Inszenierungen ist, ich erinnere mich an die Geschichte, wie die ersten jungen Leute protestieren gegangen sind am Freitag und dann ihnen mitgeteilt wurde, die sollten doch besser in der Schule sein. Mhm. Also wir haben auch irgendwie einen recht großen Zwiespalt. Auf der einen Seite wollen wir Menschen, die sich zumindest scheinen wir das zu wollen, ich weiß das gar nicht, ob wir das wirklich wollen, die politisch agieren sollen, die sich schon als junge Menschen engagieren sollen. Auf der anderen Seite können wir eigentlich damit dann gar nicht umgehen. Also warum gehen sie nicht gescheiter was lernen? Ja? Die sollen einmal ihren Abschluss machen. Also mal dieser Zwiespalt. Dann der zweite ist, warum ich das Argument mit den, vielleicht Diktaturen würde ich jetzt nicht so unterstreichen, aber mit autoritären Systemen schon verstehe, ist, dass sich autoritäre Systeme keine Sorgen machen müssen, dass sie wieder gewählt werden, weil sie sind sowieso quasi unerwünscht und gewaltsam eingesetzt. Und ich glaube, dass ein großes Problem, das habe nicht jetzt ich erfunden, sondern war ja schon Thema bei Solon und den Ersten, die versucht haben, Demokratie in Verfassungsklauseln zu gießen. Also zum einen mal, wie beschränke ich Gewalt, dass ich selber als Politiker nicht korrumpierbar bin und mich selber korrumpiere, und wie schränke ich auch eines andere Gewalt über mich ausüben. Aber die Frage ist natürlich auch, wie schaffe ich es, Menschen zu mobilisieren, dass sie mich trotzdem wählen, obwohl ich vernünftige Entscheidungen treffe.
Das scheint das eine stimmt. der Hauptfragen.
Und dieses Problem ist tatsächlich genau, finde ich, lösen wir gerade ganz, ganz schlecht. Und da ist jetzt die Frage, könnten das autoritäre Systeme wie China lösen? Und jetzt habe ich immer so den Eindruck, wir wissen so, wer unser Erzfeind ist. Wenn wir uns aber anschauen, wie argumentiert wird, wie auch versucht wird, mit Anstand oder moralischen Kategorien ein System aufzubauen, dann haben wir da einen ziemlich starken Gegenspieler. Und zwar jetzt vor allem das Europa oder der Westen, der sich prinzipiell über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte in einer gewissen moralischen Autorität behauptet hat oder zu behaupten versucht hat. Jetzt haben wir ein System, das versucht, mit irrsinniger Rationalität das durchzuziehen. Also ein bisschen erinnert es mich an Robespierre, wenn ich jetzt darüber nachdenke, nämlich mit dieser gewissen Kälte einer logischen Überprüfung der Faktoren, was ist nötig, um diese Ziele zu erreichen, was sind die moralischen Anforderungen an die eigenen Staatsbürger, wie kann ich das messen? Es wird mit Belohnung und Strafe gearbeitet, sehe ich aber übrigens auch einige Komponenten, die sehr ähnlich sind. Wenn jemand gegen dieses System arbeitet, also den anderen dadurch Schaden antut, der Revolution nicht hilft oder dieser Entwicklung des Systems, dann wird er einfach beseitigt, weil er gegen das Kollektiv wird, Eigeninteresse. Also es ist nicht einmal mit dem Erzfeind so einfach. Und ich frage mich, welche Argumente haben wir eigentlich dagegen zu sein? Also jetzt im Sinne von, welche moralischen Argumente jetzt gerade auch in Europa mit den Krisen umzugehen, haben wir, um eine bessere Legitimation zu haben. Ja, es wird immer dann ins Feld geführt, wir sind demokratisch, wir sind so transparent, alle diskutieren mit. Ich bin mir nicht ganz so sicher, dass alle mitdiskutieren, Punkt eins. Die Transparenz, Vernunft, also wie werden Entscheidungen getroffen? Also es ist jetzt meine persönliche Meinung, aber mein letztes persönliches Highlight war die Entscheidung, dass nur mehr quasi als Quarantäneperson oder Kontaktperson, die in Quarantäne muss, in einer Schule, die daneben sitzende Person ist. Also weit weg von vernünftigen, wissenschaftsfundierten Entscheidungen. Und all das, sagen wir so, macht jetzt demokratische Systeme nicht unbedingt wesentlich attraktiver als jetzt ein autoritäres, wobei ich immer auf der Seite der Demokratie sein werde. Ich bin auch so sozialisiert. Aber ich sage nur, wir sind sehr, sehr selbstverliebt, zu sagen, was alle anderen schlecht machen. Und ich finde, wir haben im Moment relativ wenige gute Argumente auf unserer Seite, warum wir so verliebt in unser derzeitiges System sind.
Also ich bin da etwas, einen anderen Akzent habe ich. Ich finde das sehr in Ordnung, das sozusagen nicht so selbstgefällig zu sein, dass das Punkt eins. Punkt zwei ist, es ist natürlich ein Wahnsinnsunterschied zwischen diesen schönen Reden, die Demokratien über sich reden, und die Realität, ja. Weil Sie Max Weber beschrieben haben, so wie der Politik als Beruf beschreibt, das ist nicht wahnsinnig sexy. Ist sehr realistisch, sehr pragmatisch. Da sieht man auch schon, dass es Populisten in der englischen Demokratie im 19. Jahrhundert gegeben hat, nach welchen Kriterien politische Entscheidungen fallen, nämlich nach Interessengruppen. Und zwischen diesem Ideal mit den Menschenrechten und der Freiheit und dem Alltag der Demokratie besteht natürlich ein Widerspruch. Mhm. Ja. Das ist ganz klar. Ich zweifle aber trotzdem, auch wenn ich mir zum Beispiel diese Corona-Krise mit China anschaue, wie lange es gedauert hat, dass das überhaupt zugegeben wurde, dass so etwas ist. Ja, also diese machthaberischen Regime, diese autoritären Regime, die sind immer von panischer Angst erfasst. Sie könnten die Macht verlieren. Ja. Ja. Diese Angst haben Politiker auch, die alle vier Jahre gewählt werden. Aber jemand, der das Gefühl hat, ich habe die absolute Macht, ich habe die ganze chinesische Bevölkerung under control, ja, der fürchtet natürlich so etwas wie diese Corona-Krise. Und dann darf das gar nicht wahr sein, dass die Corona. Und das zweite Argument, was ich sagen würde, ist, dass demokratische Regime einfach viel flexiblere Möglichkeiten haben, viel weniger die Fantasie, das Engagement des Einzelnen, sozusagen die Widerständigkeit. Ja, ich würde mir die Widerständigkeit in anderen Punkten wünschen, die jetzt in der Corona entfacht wird. Ja, also das sind ja potenzielle und kreative Potenziale. Und ein Grund, warum Russland niemals das Ziel erreicht hat, wirtschaftlich die USA zu überrunden, was ja immer propagiert, hing nicht nur mit Kapitalismus, Sozialismus, sondern diese Art von Regime hat sozusagen alle innovativen Kräfte neutralisiert. Und man könnte sozusagen in Anschluss an Levi-Strauss sagen, das war eine kalte Gesellschaft, eine eingefrorene Gesellschaft, in der konnten auch die Menschen nicht Erfahrungen machen. Auch die Gender-Veränderung, die war von oben verordnet. Ja? Die Völkerfreundschaft zwischen den Ungarn und den Polen und den DDR-Deutschen und so weiter war verordnet. Aber es hat nie was stattgefunden. Diese Prozesse lassen solche offenen Gesellschaften zu.
Ich glaube, gerade das erste Argument ist das, was für mich am überzeugendsten ist. Das ist nämlich die große Schwäche jeglicher autoritären Struktur oder jeglichen autoritären Systems, nämlich dass diese Angst, die auch geschürt ist, Fehler zu machen, vor allem jetzt als Einzelne, vielleicht gar nicht als Oberster in dem System, ist das, was zum Beispiel auch eine rechtzeitige Eindämmung des Fehlers vielleicht eine globale Katastrophe hätte abwenden können. Also das ist die große Schwäche. Ich glaube, was die große Stärke ist, ist danach in die Krisenbewältigung zu kommen, weil ich weniger damit konfrontiert bin, über einzelne Vorstellungen von Freiheit zu disputieren und vielleicht Minderheitenpositionen zu stützen. Also zum Beispiel, ich möchte mich jetzt nicht impfen lassen, weil ich habe das Gefühl, ich will das jetzt einfach nicht, oder also darauf wird nicht Rücksicht genommen. Das ist jetzt kein Vorteil oder kein Nachteil jetzt in dem Sinne, sondern das ist einfach eine Effizienz, die so ein autoritäres System hat. Also ich würde sagen, Demokratien sind, und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht stimmen Sie mir zu, extrem ineffizient. Das heißt aber nicht, dass sie die schlechtere Wahl sind, aber zu wissen, dass sie ineffizient ist, heißt aber auch politisch anders zu handeln, nämlich mit einem größeren Horizont. Und das ist für mich irgendwie so, ja, also 4-5 Jahre, und von diesen 4-5 Jahren kann man schon 2 Mal abrechnen für Wahlkampf, ist nicht wirklich viel Zeit, um umzusetzen und gerade langfristige Projekte umzusetzen. Wenn Sie sich anschauen, beispielsweise in der Wiener Staatspolitik, ist es so, ich spreche auch mit dem Architekten dort und bin da mit vielen vernetzt, und ich sage, warum wird dieses Projekt jetzt umgesetzt? Das ist jetzt weder ökologisch noch irgendwie sozial, es ist von der Bauweise, es ist eine einzige Katastrophe. Naja, weil dieses Projekt für die Umsetzung 15 Jahre gebraucht hat. Und diese Projekte werden jetzt aufgearbeitet. Und das meine ich mit ineffizient. Also es geht die Instanzen durch, es wird dieser Prozess, aber gerade dann in der Abwicklung dieser Sache sind wir einfach irrsinnig langsam. Das zu wissen, aber jetzt in Bezug auf Krisen wie Klima oder auch soziale Verwerfungen, glaube ich, ist entscheidend. Also gerade auch für die Politiker, die nur unter Anführungszeichen Juristen
sind. Jetzt versuche ich es nochmal. Wahrscheinlich geht deine Antwort ohnehin ein bisschen auch in die Richtung oder streift sie. Da es nun aber so ist, wie vorhin beschrieben in der Stelle über Geduld, also dass zum einen, während wir hier sitzen und sprechen, während viele sitzen und sprechen oder viele eben nicht mehr, weil auch diese Denksprechräume werden ja weniger, das haben wir auch immer wieder festgestellt in diesen Diskussionen, aber während wir das tun, gibt es sozusagen die von Ihnen beschriebenen, das ist nicht nur der Süden, das kann man jetzt sehr, sehr weit ziehen, Kollateralbeschädigten unserer Ineffizienz, wie Sie es sagen, unserer Ineffizienz. Ja? Denn es gibt eben diese, es gibt den Nutznießer in gewisser Weise der Energie, des Energieüberschusses, den wir verbrauchen, in jeder Hinsicht übrigens. Und es gibt den Beschädigten, das lässt sich nicht wegdiskutieren. A, B, ja, der Alarmismus 5 vor 12, saurer Regen und so weiter, das hat sich nicht schon alles aufgelöst, aber würde ein Naturwissenschaftler hier sitzen und sagen, habt ihr es noch immer nicht begriffen? Wir reden von etwas anderem. Ja? Wir reden von einer tatsächlichen, ganz realen, nicht Veränderung, sondern einem Ablaufdatum, mit dem wir möglicherweise so oder so umgehen können. Ja? Das ist jetzt noch nicht die Apokalypse. Aber so ist es. Und das ist etwas anderes, als in den 70er, 80er Jahren waren. Also diese beiden Komponenten, dass die Ineffizienz oder die langsam verlaufende und durch Reform gewaltlos evolutionsregulierende Maßnahmentechnik kein Trost für die Beschädigten ist, A. Und B, wir definitiv, würde der Kollege Naturwissenschaftler oder Naturwissenschaftlerin hier sitzen, sagen würden, ja, aber ein bisschen Call to Action wäre jetzt schon angesagt. Frage an euch beide nochmal, welche Vorschläge, ich frage das im Bewusstsein dessen, dass man ein bis acht Symposien dazu bräuchte und dann noch 80 Interviews, ist mir schon klar. Aber welche konkreten Vorschläge der Philosophin, des Kulturwissenschaftlers für diesen mittleren Weg zwischen Nein, China ist es nicht, aus den genannten Gründen, aber es gibt Aspekte, die uns helfen würden, und ja, die Demokratie ist ineffizient, aber das einzig Mögliche. Wie kommen wir aus diesem Befund zu Schritten, Vorschlägen, ich rede nicht von Lösungen, einer Verbesserung in Hinsicht auf die Problemlösungen? Whoever wants to begin.
Ja, es ist sozusagen, ich fühle mich da ein bisschen unbehaglich. Ja, weil,
das glaube ich.
erstmal bin ich kein Experte. Ich höre zu, und genauso wie ich jemanden glaube, der mir sagt, das mit dem Corona ist wirklich eine gefährliche Geschichte, glaube ich natürlich dem Naturwissenschaftler genauso. Mhm. Ja? Aber welche politischen Schritte man setzen soll, ja, über das, was ohnehin passiert, ja, also diese Versuch, transnational Klimakonferenzen dort Druck zu machen, dafür sind ja diese Pressure Groups da, ja, aber du musst versuchen, relativ ehrlich mit den Leuten umzugehen und zu sagen, das hat einen Preis, bitte. Ja? Du kannst nicht hergehen, die Leute sind nicht so dumm und wissen nicht, dass das einen Preis hat. Also in dem Fall würde ich dem Politiker oder der Politikerin der Partei XY vorschlagen, versucht sozusagen so ehrlich wie möglich das Ganze anzugehen. Ja? Mhm. Ich bin kein großer Freund von Plebisziten. Ja? Mhm. Aber in dem Fall könnte ich mir sagen, wir legen ein Programm vor, das sieht die und die Schritte ein, das schränkt sozusagen bis zu einem gewissen Grad eine Mobilität auch ein. Das ist ja nicht nur so, dass die Politiker eingeschränkt werden. Ja, ich selber werde eingeschränkt. Du musst dein Leben ändern, hat Rilke vor 100 Jahren gesagt. Und darum geht es ja wohl auch. Ja? Also du müsstest so etwas, nimm mal an, also die ÖVP und die Grünen einigen sich jetzt auf so ein ökologisches Paket. Ja? Das müsste man der Bevölkerung vorstellen, klar machen und vielleicht in dem Fall, das muss nicht bindend sein, aber sozusagen die Kommunikation suchen. Und ausnahmsweise würde ich sagen, wie gesagt, ich wiederhole mich, ich bin kein Freund von diesen Plebisziten, weil sie meistens Diktatoren geholfen haben, wenn man das historisch betrachtet. Also das müsste man machen. Man darf nicht diese Lebenslüge sagen, das kostet nichts und jetzt fahrt ihr alle mit Elektroautos und es geht alles so weiter wie bisher und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Also das wäre ein Versuch. Mhm. Ja.
Ja. Ich wäre dafür, dass man versucht, gezielt die Politiker, Politikerinnen zu wählen, die unpopuläre Entscheidungen treffen wollen, weil man sowieso geneigt ist, der eigenen Meinung mal extrem stark zu folgen und sowieso immer dem eigenen Lebensstil entsprechend auch mal überhaupt erst zuzuhören. Jetzt heißt das nicht, dass ich der Meinung bin, man muss jetzt die absolute Gegenpartei wählen. Es geht mir darum, einmal zu überprüfen, welchen Dingen möchte ich auch glauben, weil es mein eigenes Leben stützt. Ich erinnere mich an zwei Sachen, die mich wirklich zornig gemacht haben. Eins, die Rede, wo Kurz gemeint hat, ja, die Technologie wird diese Probleme lösen. Wir gehen sicher nicht zurück in die Steinzeit. Einmal abgesehen davon, man müsste von Steinzeit eine Ahnung haben, einmal, um das so zu formulieren, halte ich diesen technologischen Eskapismus für äußerst problematisch, weil ein Grund, warum wir auch an dem Punkt sind, sind die Technologien. Und ich bin kein Technikfeind, sondern höchstens technikkritisch. Die zweite Sache war, wie einer unserer obersten Wirtschaftsbeauftragten meinte, wir wollen Wachstum, wir bekommen Wachstum, und dann kurz gewartet hat und gesagt hat, nachhaltiges Wachstum. Ja. Also ich bin der Meinung, dass wir Mechanismen bräuchten, dass derlei Lügen nicht möglich sind. Und ich würde es tatsächlich so klassifizieren, also sie widersprechen zumindest naturwissenschaftlichen Aussagen. Jetzt bin ich ganz krass der Meinung, dass Politiker eine andere Aufgaberolle in der Gesellschaft haben als Naturwissenschaftler, andere Experten. Ich bin auch nicht für eine Expertenregierung. Ich würde auch dagegen argumentieren, Politiker haben eine eigene Rolle, die sie zu erfüllen haben im Sozialen. Aber ich bin der Meinung, wenn also etwas so den Fakten und Expertisen widerspricht und da eine Utopie malt, die wir nicht erreichen werden, die auch auf Kosten anderer geht, dann bräuchten wir Mechanismen, die könnten auch medial sein. Also das würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass es da keinen medialen Maulkorb gibt, aber sehr wohl auch vielleicht wie eine Triggerwarnung, dass das jetzt nicht mit naturwissenschaftlichen oder Expertenaussagen übereinstimmt.
Das war ja auch die Hoffnung, glaube ich, bei der Corona-Krise. Die Corona-Krise wird immer so als ein kleines Exempel gehandelt. Ja, ja. Das ist sehr problematisch. Wir haben natürlich gesehen, dass es möglich ist, politisch für eine kurze Zeit das, was Heidegger das Gestell genannt hat, unseren technisch-industriellen ökonomischen Komplex, der ist ja total miteinander verschränkt, aber das wäre ein eigenes Gespräch. Ja. Dass der einen Augenblick stillstand. Ja. Ja. Das war natürlich ein spannender Augenblick.
Wobei, das war auch eine Täuschung. Das fand ich spannend. Die Vorstellung nämlich so, und jetzt sind wir daheim und unser Umkreis ist so klein. Ja, eh. Nur dieses technische Gestell, diese ganze Digitalisierung frisst auch Energie. Also sogar dieser Betrug zu sagen, wir könnten vielleicht mit dem, dass wir einfach ruhiger wären, indem wir uns nur mehr an einem Ort bewegen, das ausgleichen, aber überhaupt nicht. Ja. Es wurde nicht weniger Energie verbraucht, sondern extrem viel andere Energie verbraucht und jetzt nicht so, dass es sich irgendwie ökologisch wirklich aufwendig ausgeglichen hätte, ja, was mich sehr erschrocken hat, weil ich das überhaupt nicht bedacht habe, ja. Aber bitte, wer war nicht irgendwie digital unterwegs und hätte das genutzt, um sich zu bespaßen, beruflich was zu machen, was auch immer, ja. Also ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, wir drehen uns im Kreis und
beschönigen einander. Ich habe das aber auch nur referiert. Ich wollte nicht sagen, dass ich diese Zukunftsforscher geglaubt habe. Wir hatten sozusagen die Apokalyptiker und wir hatten die plötzlich gesagt haben, jetzt, ich sehe schon die neue Welt, sagte ein deutscher Zukunftsforscher, den alle kennen. Ja?
Das heißt, ich fasse aber zusammen, wieder meine Rolle einnehmen der naiven oder konkreten Fragen, dass eigentlich von euch beiden der Vorschlag kommt oder als dritter Weg, die tatsächlich die Kommunikation und hier vor allem auch die Kommunikation über Unbequemes, ja, über die sogenannten durchaus auch naturwissenschaftlichen Wahrheiten wesentlich stärker zu führen und das auch der Politik abzuverlangen. Also das so. Ich glaube, ich würde dem auf jeden Fall zustimmen und ich denke auch, dass das ein starker Hebel ist. Führt mich aber zu einer Frage, die Sie eigentlich aufgeworfen haben oder radikalisiert haben, denn Sie sind ja sozusagen noch konkreter geworden und sagen, naja, also gerade das Unpopuläre muss besprochen werden und so weiter. Also wenn man das einem Politiker sagt, selbst dem die allerbesten Wünsche hat, sagt, also vielen Dank im Tagesgeschäft, ich bin dann weg, also ich kann es nicht mehr umsetzen.
Ganz genau,
so.
Ja.
Also was Sie auch schon angesprochen
haben. Ja,
ganz genau.
Das heißt, so schön ist der Beruf ja doch auch wieder nicht. Wenn ich nach 5 Jahren was erreicht habe und nicht wiedergewählt werde und kann sagen, aber ich habe das durchgesetzt, was ich wollte und jetzt mache ich was anderes. Was ist das große Unglück
aber da daran? Da hätten wir schon eine Möglichkeit zur Prüfung. Nämlich die, ob ich so handle, damit es den anderen gefällt, damit ich wiedergewählt werde oder weil ich überzeugt bin, dass es das Richtige ist. Wie auch immer ich das aufstelle. Wird wahrscheinlich eine andere Antwort sein von einem sehr katholisch geprägten, sehr gläubigen Menschen oder vielleicht einen eher naturwissenschaftlich orientierten. Wir haben es immer mit einer Gegenüberstellung von Glauben und gut gerechtfertigten Glauben zu tun. Natürlich sind das auch vorläufige Ergebnisse in den Wissenschaften. Auch das muss mal stärker in den Schulen, glaube ich, schon diskutiert werden. Ja. Das ist keine Sache, die Politiker diskutieren können. Ja. Aber noch was anderes zu dem. Ich finde, dass Slavoj Žižek hat da mit seinem Pandemiebuch einen ganz guten Aspekt reingebracht, um das besser zu unterscheiden. Und zwar, indem er sagt, wir können diskutieren über das Kapital. Wir können sagen, das ist eine politische Entscheidung. Da können wir Gespräche darüber führen und eigentlich existiert dieses Konstrukt nur, weil es Menschen gibt. Wunderbar. Und weil wir in einem sozialen Zusammen sind. Dem Virus und dem Klima ist es wurscht. Also diese Sachen treten ein, egal ob ich dran glaube, ob ich der Meinung bin, dass es gut ist, ob es von Gott gewollt ist oder nicht, das ist vollkommen egal. Und ich finde, wir haben es da mit unterschiedlichen auch Weltzugängen zu tun. Und zu unterscheiden, mit was haben wir es jetzt in der Politik zu tun? Mit etwas, das eintrifft, egal ob ich dran glaube oder nicht oder ob wir das weiter wollen oder nicht oder ob etwas ist, das quasi aus dem Sozialen hervorgeht, das wir diskutieren. Das sind zwei unterschiedliche
Frage,
Weltzugänge.
Nein, sag. Ich wollte sagen, zu dem Vorschlag, den ich vorhin gemacht habe, sagen, man sollte sich als Politiker nicht scheuen, eine Rolle als eine der Moderation zu übernehmen, im Doppelsinn des Wortes. Ja? Und das schließt eine Art Akt von Aufklärung ein. Und das hätte ich mir, deswegen kam ich auf die Corona, das hätte ich mir in dieser Corona-Krise gewünscht und ich würde mir das auch wünschen, dass Politiker sagen, dass in einer ernsten Situation, wo ich als Politiker ja auch die Verantwortung für die Gesamtbevölkerung, die Gesundheit habe, bestimmte unpopuläre Maßnahmen, wenn sie rechtlich gedeckt sind, Klammer zu, durchzuführen. Ja, genau das Gegenteil haben die beiden gemacht. Die Stadt Wien hat das ansatzweise versucht, das muss man lobend hervorheben. Es hat nichts mit irgendwelchen parteipolitischen Präferenzen von mir zu tun, sondern einfach neutral betrachtet. Die haben zumindest das angedacht, das länger zu machen. Ja, und das Beispiel zeigt aber, wie schwer das Politik fällt, zu moderieren, aufzuklären und unpopuläre Maßnahmen, von denen sie selber überzeugt sind, dass sie notwendig und machbar sind. Das muss man natürlich auch dazu
sagen. Eine Frage an euch, die vielleicht auch sogar in eine Art von Abschlussdenkrunde, Denkvorgang münden kann. Der Vorschlag, und zwar der sehr konkrete Vorschlag, eine andere Art von Kommunikation, eine faktenbasierte Art von Kommunikation, eine auf Wahrheit, ich weiß schon ein großes Wort, aber soweit ermittelbar, basierende Kommunikation zu fordern, zu installieren. Und ich würde meinen, dass damit einhergeht, dazu werden wir heute gar nicht mehr kommen, wäre nämlich auch eine interessante Frage, entlang eurer beiden letzten Publikationen, nämlich wer wer braucht Superhelden und Lob des, heute fliegen die Gläser tief, Lob des Zweifels. Das heißt, wenn wir der Meinung sind, ja, also das, der aufgeklärte Bürger oder die tatsächliche Kommunikation, dann würde das ja, und danach besteht, glaube ich, nicht nur hier am Podium ein großer Wunsch oder ein großes Bedürfnis, sondern tatsächlich auch beim viel zitierten Wähler. Ja. Ein Beispiel, das mich sehr beeindruckt in letzter Zeit, beeindruckt hat, war, ich weiß, haben vielleicht einige von Ihnen gesehen, Helga Rabel-Stadler war zu Gast in der ZIP2. Und bei aller Wertschätzung für ihre großartigen Leistungen im Bereich Kultur habe ich das persönlich und übrigens völlig unzulänglich und lächerliche Problem, dass ich ihre Stimme schwer ertrage. Also ich war geneigt abzuschalten. Jetzt sprach sie aber und auch, so, auch politisch nicht unbedingt Ansichten, die ich jetzt so teilen würde. Aber was großartig war, trotz dieser Stimme und trotz Ansichten, würde ich jetzt mal sagen, die nicht unbedingt die meinen sind, hat diese Frau es geschafft, eine Authentizität ihrer Haltung, ihrer Gedanken, dessen, was sie beglaubigt hat, durch das, was sie getan hat, die letzten 15 Jahre hinterzubringen, dass man dachte, was ist denn jetzt? Also es war fast, als würde die aus dem Fernseher heraustreten. Also jemand, für den man jetzt nicht unbedingt oder ich nicht die positivsten Vorurteile hat. Und man denkt, es geht ja. Ein Mensch, der glaubwürdig tatsächlich jenseits der Phrasen auch Unbequemes, auch mir vielleicht nicht bequem, ausspricht und man sagt, ja, das wäre doch mal irgendwie wählbar. Das heißt, worauf ich raus will, ist, wie kann die viel zitierte vierte Macht, wir hatten letztes Jahr ein Podium dazu, also, und damit meine ich jetzt einerseits natürlich die das historisch ist, die Medien, andererseits aber auch die berufenen Beobachter, wie ihr beide, ich sehe schon, ich muss euch jetzt ständig besetzen hier, aber diese Macht, wie kann sie auf Kontrolle vielleicht sogar dringen oder auf jeden Fall eine stärkere Power zur Verpflichtung auf Realität, auf Authentizität, auf Wahrheit, auf True Facts, wenn man so will. Wie kann dieses berechtigte Anliegen stärker durchdringen in der Politik und tatsächlich in der Gesellschaft? Was also für Hebel?
Ich schätze ich mache das seit drei, vier Jahrzehnten und ich mache das gerne und maximal habe ich Einfluss vielleicht in einem winzigen Milieu von politischen Entscheidern und so weiter und so fort. Aber ich würde die Intervention von Philosophinnen, von Philosophen, von Intellektuellen nicht überschätzen. Meiner Ansicht nach sind die längst von sogenannten NGOs, von solchen Pressure Groups abgelöst. Die machen das auch professioneller. Die sind nicht so ungeduldig, die sind nicht so zweiflerisch und manchmal dann auch übellaunig wie wir. Also ich glaube, es ist wichtig, auch seine Grenzen zu kennen. Ja? Was man machen kann, ist natürlich zu Stimmung, zur Atmosphäre einen Beitrag zu leisten. Und was noch wichtiger ist, dass wir wieder dahin kommen, miteinander zu streiten, respektvoll zu streiten und nicht in Nussschalen zu sitzen. Mhm. Wie gesagt, ich habe dieses Sperber-Symposium erwähnt und der Peter Hemer war gestern da, also der Mitbegründer des Club 2 und du schaust dir das an. Damals hatten die Leute noch Lust, miteinander zu streiten. Mhm. Dazu können wir etwas beitragen. Mhm. Aber im Hinblick auf den Druckproduzenten, glaube ich, wir sind ja alle vergewerkschaftet. Ja? Mhm. Es gibt für alles eine Gewerkschaft inzwischen. Mhm. Ja? Eine Gewerkschaft von jede Minderheit hat eine Gewerkschaft inzwischen. Ja? Mhm. Und das, ich habe das jetzt ein bisschen ironisiert, aber das ist schon okay. Ja? Mhm. Und in diesen Kämpfen befinden wir uns. Was wir beitragen können, ist ein Beitrag zur Moderation und zum Prozess einer kontroversiellen Diskussion zu leiten.
Und zur Debattenkultur, so wie ich dich jetzt verstanden habe, nämlich eben tatsächlich raus aus den Blasen konfrontieren. Ihr Vorschlag?
Ich glaube, dass es das Element gibt des Provozierens. Und zwar jetzt als ganz gezieltes methodisches Element im Sinne von einer Kritik, die vielleicht sich deshalb mehr traut, weil es nicht diese, also ich empfinde es nicht so, dass es so eine gezielte Gewerkschaft gibt, sondern dass mit dieser gewissen Unabhängigkeit, die man sich erschreibt oder erstreitet auch, ja, dass man da gewisse Freiheiten hat, etwas auszusprechen, was du automatisch nicht kannst. Übrigens auch nicht in NGOs, weil dann gibt es meistens schon jemanden, der vorsteht und das dann repräsentiert, sehr professionalisiert. teilweise auch sehr neoliberal, muss man sagen, aber gut. Also ich glaube, da kann man schon ein bisschen die spitze Feder walten lassen, wenn man sich traut, ist aber auch nicht so einfach, muss ich sagen. Das Zweite ist, das erlebe ich in Projekten mit jungen Leuten, man kann sie zum Innehalten bringen. Mhm. Und das heißt einfach mal dieses eine Stopp, jetzt bleiben wir mal bei diesen einen Gedanken und bei diesem einen Wort. Mhm. Wovon reden wir überhaupt? Mhm. Diese Funktion zu haben, mal zu sagen, was tun wir jetzt da eigentlich? Mhm. Was ist denn das jetzt für eine Entscheidung? Ja, das kommt ja auch beim Schreiben als Intervention für mich raus. Ja? Also einmal zu sagen, warum glaube ich eigentlich, dass das selbstverständlich ist? Mhm. Ja. Wie kam ich eigentlich auf diese Idee? Also ich finde immer schön, oder ich träume so von dem Gefühl, dass jemand etwas liest oder etwas hört und dann sagt, Wieso habe ich denn das nicht gedacht? Das ist vollkommen offensichtlich. Mhm. Also das sind immer für mich so die schönen Momente, wenn es gelingt, wenn ich von Kollegen, Kolleginnen, sei es jetzt international oder national, was lese, dass ich mir denke, das war vollkommen offensichtlich, aber ich war blind. Mhm. Ja? Ich habe es einfach nicht gesehen, weil es mir selbstverständlich war. Und ich finde, also mit dem kann man schon einiges bewegen, aber natürlich glaube ich, nur in einem begrenzten Rahmen, ist aber auch gut so, weil wenn man so nahe stehen würde, auch der Politik, geht ja auch die Distanz verloren.
So ist es.
Man muss ja auch die eigene Korrumpierbarkeit durchaus einberechnen, glaube ich, die bestehen kann. Da gibt es dann Kollegen mehr und Kolleginnen weniger und wie auch immer. Aber ich denke, dass man so als kleine Stechmücke durchaus einiges bewirken kann, im Sinn, dass man zumindest zum Denken anregt und eine gewisse Art von Widerstand fördern kann. Mal mehr, mal weniger, vielleicht auch je nach eigener Bereitschaft.
Ich fasse jetzt nochmal zusammen, die positive Stechmücke ist ein schönes Wort. Wolfgang Müller-Funk weiß, ich bin vollkommen tief in die Königsdramen versunken. Der Narr ist ein anderer Begriff. Ja. Das ist tatsächlich eine historische und bedeutende Funktion. Ich glaube, vermutlich würde man mir da zustimmen, dass die Weltgeschichte anders verlaufen wäre, wenn die Stechmücke oder der Narr nicht möglich wären. Und die Systeme, die es ja gibt, wir können das ja sehen, wo das nicht ist, die sind auch, wie McEwan sagt, unglaublich failable. Also das ist entsetzlich für die sie gerade erleben. Mhm. Aber es gibt keine Beispiele, dass die unendlich lang sozusagen unbrechbar bleiben. Das andere, was mir natürlich gut gefällt, ist das Fordern des Out of the Comfort, also des tatsächlichen, der Konfrontation, des Konflikts. Und die dritte Idee oder die dritte Denkfigur des Innehaltens. Ich meine, diejenigen im Publikum oder Crew, die mich kennen, werden jetzt lachen, aber die gefällt mir besonders gut, dass das von mir kommt, ist merkwürdig, aber es ist so. Es ist übrigens auch eine der schönsten Stellen in Dantons Tod, wo man auch denkt, mein Gott, wie hat er das damals schreiben können? Mit rein, irre. Da gibt es eine Stelle, wo es, wir werden dieses ewig unbekannte X unserer Gleichungen, nämlich eben, wie lösen wir dieses Problem zwischen Vorwärtskommen und Gewaltlosigkeit oder eben dieser Bias, ja, und daraufhin sagt Danton in einem genialen Anfall, setzen. Was, wie? Ja, setz dich, lass uns doch einfach mal hinsetzen. Camille kann sich nicht, wird völlig zappelig. Ja, setz dich doch mal hin. Also diese Forderung, dass diese unbekannte X eigentlich überhaupt nur denkbar ist, wenn man sich mal hinsetzt, um überhaupt darüber nachzudenken, das scheint mir doch ein sehr wichtiger Appell von Seiten der Geisteswissenschaften zu sein oder Philosophen zu sein. Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt, wie ich finde, sehr feingliedrige und lebendige Beobachtungen oder Zusätze, Gedanken der beiden GeisteswissenschaftlerInnen hier erlebt. Sie können heute Nachmittag und bis zum 17. Oktober nicht die Antworten, aber die Wege und Umkreisungen, manchmal sind sogar Antworten der Kunst, sehen zwei in der kommenden und der darauffolgenden Röhre. Und was die Kommunikation betrifft, wir werden sie hier genau an diesem Ort oder in diesem Universum auch in nächster Zeit und wie wir wissen auch die nächsten Jahre aufrechterhalten. Bleiben Sie uns treu, spread the rumor, wenn es Ihnen gefallen hat, bitte erzählen Sie, denn wie die beiden anschaulich geschildert haben, die Kommunikation bringt nur dann etwas, wenn daran teilgenommen wird. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag. Vielleicht laufen wir uns ja noch über den Weg. Die beiden Herrschaften sind hier. Max Huber ist hier. Die Bücher sind hier. Also ich denke, niemand wird sich verweigern, auch vielleicht was zu signieren, wenn das gewünscht ist. Und ja, so gibt es viele Möglichkeiten weiter für diesen Sonntag. Ich bedanke mich bei Ihnen und ich bedanke mich bei euch.
Danke.